Wir wollen einen König. Das waren die Worte der Ältesten in Israel, als sie merkten, Samuel, der Prophet, wird alt, und sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Und sie sagten, wir wollen einen König, wie ihn all die anderen Völker haben. Wir wollen einen König. Wir wollen jemanden, der uns regiert. Und Samuel war verständlicherweise verärgert. Er machte sich Sorgen. Er wollte nicht, dass das passieren würde. Und so lesen wir in Versen 7 bis 9 in 1. Samuel 8, wenn wir zu Gott geht, wir ihn um einen Rat bittet, was soll ich machen, ist dieser Wunsch, nach einem König zu unterstützen und so weiter. Und dann kommt die Antwort von Gott, wenn das Volk sich nicht mehr direkt von mir führen lassen will, dann lehnen sie nicht dich, Samuel, sondern mich ab. Sie lehnen mich ab als Gott, ihren König. Sie weisen mich zurück. Luther sagt, sie verwerfen mich. Sie stellen mich auf die Seite. Sie wollen einen irdischen König. Und es ist traurig, dass dann das so geschah. Ursprünglich hatte Gott gewollt, dass Israel als Staat eine Gemeinschaft wäre ohne irdischen König. Dass sie nach der Befreiung aus Ägypten genau daran dachten und immer und ausschließlich daran dachten, dass Gott sie befreit hat, dass Gott sie geführt hat, dass Gott sie ins verheißene Land gebracht hat, dass er ihr König war und ihr König ist. Dieses ursprüngliche Staatsideal hatte Jahwe als König, den Herrn als König. Nun wollten sie einen anderen König. Und das erinnert uns daran, dass der Mensch Israel damals, der Mensch heute, frei ist zu entscheiden, welchen König er gerne möchte, welchem König er vertrauen möchte. Adam und Eva hatten entschieden, sich nicht an die Weisungen Gottes zu halten. Sie hatten entschieden, sich aufzulehnen. Sie haben die Warnung Gottes ignoriert. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Und so ist der Mensch dauernd und immer wieder neu gefordert, sich zu entscheiden. Für oder gegen. Für den König oder den anderen König. Die Tragik damals war, dass eigentlich Adam und Eva gar nicht frei entschieden hatten, denn sie wurden verführt, sie wurden irregeleitet, und was passiert ist, ist eigentlich zu ihrem Schaden gewesen. Wir wissen das. Und sie haben gemeint, wir wählen die Freiheit. Israel wollte einen König, ihren König. Genauso wie die Nationen einen König hatten. Wir können sagen, ein König in der modernen Staatsform leitet in der Regel eine Monarchie. Bis zu diesem Zeitpunkt war es eine Form von Theokratie, in der Israel lebte. Und sie lehnten diese ab, dass Gott sie führen, dass Gott sie leiten, dass Gott für sie sorgen solle. Sondern sie wollten einen König. Und die Frage ist berechtigt, wenn Israel damals schon so Mühe hatte, wenn wir die Bücher lesen, Josua, Richter, also noch vor Samuel, und sie solche Mühe hatten, sich an die Weisungen Gottes zu halten, wie soll das dann funktionieren, wenn sie einen weltlichen König als ihren Herrn, als ihren König haben können? Das kann nicht funktionieren. Und so sehen wir, wie auch Gott sagt dem Samuel, warne Israel. Und wir lesen in 1. Samuel 8, Verse 11 und folgende. Und es ist tragisch, wie Samuel gegen seinen Willen diese Botschaft dem Volk übergeben musste. Ja, wenn ihr das wollt, es wird ein König über euch herrschen, aber er wird eure Söhne, eure erwachsenen Söhne in sein Heer einziehen, sie vor seinen Wagen laufen lassen. Manche werden Befehlshaber in seinem Heer werden, andere werden eingesetzt werden, seine Felder zu pflügen, seine Ernte einzubringen. Manche werden seine Waffen und die Ausrüstung für seine Wagen herstellen. Der König wird euch eure Töchter nehmen, damit sie für ihn kochen, backen und Salben herstellen. Und weiter: Er wird euch die besten Felder und Weingärten, eure Olivenhaine wegnehmen und sie seinen Dienern geben, eure Knechte und Mägde für sich beanspruchen und eure besten jungen Männer für sich beanspruchen. Wollt ihr wirklich einen König? Er wird ein Zehntel von eurem Kleinvieh verlangen und ihr werdet Knechte sein. Wollt ihr wirklich einen König? Und dann sagt Gott dem Samuel: Das wird der Tag kommen, Vers 18, wenn dieser Tag kommt, werdet ihr um Hilfe schreien, wegen eures Königs, um den ihr gebeten habt, aber der Herr wird euch dann nicht erhören. Deshalb, bevor ihr euch festlegt, überlegt euch die Konsequenzen. Das ist die Warnung. Wenn ihr einen König wollt, dann wird das so sein. Ich mache hier keine Politik, damit wir uns klar verstehen. Auch die beste Demokratie ist immer noch der Plan B. Ist noch nicht das, was Gott eigentlich möchte. Und auch in der besten Demokratie kann kein König, Kaiser, keine Regierung und so weiter Reich Gottes auf der Erde bauen. Das geht nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und so kam es auch bei Israel so, wie es kommen musste. Der erste König, wenn jetzt die Kinder hier noch wären, würden wir ein bisschen Fragen stellen. Wie hieß der erste König in Israel? Saul, und dann kam David, und dann kam Salomo, und schon nach Salomo wurden es zwei Könige, die sie bekämpften, zwei Reiche. Und schon lief alles schief. Und wenn wir die Geschichte von Israel schauen, dann sehen wir, dass es einzelne gute, weil gottesfürchtige Könige gegeben hat, zum Beispiel Hiskia oder Josia, die dafür sorgten, dass das Volk so nahe wie möglich bei Gott und seinem Wort bleiben würde. Aber es gibt nur ein Königshaus, das letztlich dauerhaft bestätigt ist in der Bibel, und das ist das Königshaus Davids. Und von ihm kommt unser Herr, der König, Jesus Christus. Dann die Wegführung ins Exil nach Babylon, und nach dem Ende der Wegführung war die Eigenstaatlichkeit Israels weg. Es gab in dem Sinn nicht mal mehr einen Staat. Das irdische Königtum hat schon lange aufgehört zu existieren. Wollt ihr einen König? Wir wollen einen König, wie die anderen Völker. Wollt ihr einen König? Ja, wenn wir uns heute in der Welt umsehen, dann sehen wir neben wenigen, mehr oder weniger funktionierenden Regierungen oder Demokratien verschiedene Formen von Autokratien, von Diktaturen, von Staatsformen, die so weit weg sind von dem, was Gott eigentlich wollte, als er Menschen in eine Gemeinschaft hineingestellt hat. Unzählige Machthaber heute verstehen sich nicht als Diener der Gesellschaft, sondern als Machthaber, die an ihrer Macht kleben und diese benutzen, auch wenn nicht immer ausschließlich zum eigenen Vorteil. Dabei hat Paulus in Römer dazu ganz interessante Sätze gesagt. Gott hat das zugelassen, dass es Regierungen gibt. dass es Ordnungen gibt. Und vielleicht lese ich aus Römer 13, die ersten Verse. Paulus geht so weit, dass er sagt, dass all die, die gut reagieren und sogar die schlechten, letztlich etwas tun im Dienste Gottes, weil sie gegen Anarchie, gegen Gesetzlosigkeit und doch eigentlich zum Schutz des einzelnen Menschen eingesetzt wären. Römer 13, 1 bis 4. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Moment. Wann wurde der Römerbrief geschrieben? Anfang, zweite Hälfte, erstes Jahrhundert. Wer war im Römischen Reich damals, der das Sagen hatte? Nero, Kaiser Nero. Es muss unter Kaiser Nero furchtbar gewesen sein, aber wenn es keinen Kaiser gegeben hätte, wäre es noch schlimmer gewesen. Das meint hier Paulus, wenn er an die Römer schreibt, also nicht irgendwo an die Juden in Asien oder in Südafrika, die es damals gar nicht dokumentiert gab, aber alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Ich kann das nicht überall so vorlesen, dann würde ich bereits angeschossen und kritisiert werden, was hier steht. Aber hier getraue ich mich, Bibel, Gottes Wort. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tue, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Versteht ihr, was da für eine Philosophie dahinter steht? Die Regierung als Diener funktioniert meistens nicht. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Versteht ihr, es gibt einen Grund, warum wir eine Regierung brauchen. Leider, ohne Regierung wäre es noch schlimmer, wir würden aufeinander losgehen, eigenmächtig, egoistisch und sehr, sehr destruktiv miteinander umgehen und unterwegs sein. Es braucht den Schutz des Einzelnen. Israel war sich vermutlich dessen nicht bewusst, dass wenn sie einen König wollen, dass das Konsequenzen hat. Gott wünscht sich gute Könige. Gott wünscht sich Könige, die der Gesellschaft dienen. Gott möchte gegen Anarchie und für das Gemeinwohl sorgen, auch mit diesem Prinzip, dass eingesetzte Regierungen sich als Diener Gottes verstehen. Ich hätte Mühe, solche jetzt zu identifizieren in unserer heutigen Welt und diese aufzuzählen. Ich weiß nicht, wo es solches Regierungsverständnis gibt. Aber jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Verstehen wir, was mit dem Begriff König alles zusammenhängt? Und jetzt denken wir an den König, an Jesus Christus und verstehen, dass das etwas total anderes ist, wenn wir an Jesus Christus denken. Wir haben bereits den Text gelesen in Johannes 12 und ich möchte nun auch den Vers, den Johannes 12 erwähnt, der sich jetzt am Erfüllen ist, lesen. Es ist die Lesung aus Sacharja 9, Vers 9. Da lesen wir, juble laut, du Volk von Zion oder Tochter Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht, siegreich. Hier dieses Wort kann man auch übersetzen mit ein Helfer, einer, der rettet, der den Sieg davonträgt. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Jesus ist dieser König. Seit Samuel sind etwa 400 Jahre vergangen. Also die Geschichte von Israels wäre interessant, näher hinzuschauen. Und jetzt prophezeit Zacharia, dass ein anderer, ein neuer, der König kommen wird. Und es wird nochmal etwa 500 Jahre gehen, bis zur Geburt dieses Königs. Ein neuer König, der König. Es wird ein Neubeginn stattfinden. Jesus Christus kommt als König. Und auch zu seiner Zeit, die Gesellschaft war nicht bereit oder war nicht so organisiert, dass Jesus hineinpasste oder hineinpassen hätte können. Die Gesellschaft damals in Judäa war eine römische Provinz, wurde regiert von einem brutalen, paranoiden König, Herodes. Er wird auch als Herodes der Große genannt oder bezeichnet. Er war einerseits ein ausgezeichneter Architekt und den Ort, den wir auf unserer Solidaritätsreise besuchten, wo meine Frau gestürzt ist, wurde von Herodes gebaut. Er baute auch die Festung auf Massada, er baute Caesarea am Mittelmeer, er baute Dinge in der Stadt Tiberias. Er war ein guter Architekt. Und Herodes hat auch dazu beigetragen, dass der Tempel zur Zeit Jesu wieder aufgebaut wurde und sogar die Tempelanlage vergrößert wurde. Aber dieser Mann war kein König Gottes. Und er hatte Feinde und er sah überall Feinde. Er war ein weltlicher Herrscher und unter anderem ließ er seine Frau umbringen, zwei seiner Söhne ließ er umbringen und er war ein König, wie ihn die Welt produziert. Wir wissen, dass als die Weisen vom Orient kamen zu Herodes, wo ist der neugeborene König der Juden? Dass er mit einer List versucht hatte herauszufinden, wo er ist. Und dann diese kleinen Kinder im Raume Bethlehem zwischen 0 und 2 Jahren umbringen ließ. Und der Herodes Antipas, also Herodes der Große, hat eine ganze Dynastie kreiert. Und der Herodes Antipas wurde Johannes der Täufer gefangen genommen. Und enthauptet. Brutal. Unter Herodes Agrippa, dem Enkel von Herodes dem Großen, ist Jakobus, der Bruder des Johannes, umgebracht worden. Apostelgeschichte 12. Und auch Petrus wurde verhaftet. Er wollte auch den Petrus opfern. Und schon hier sehen wir, auf diesem Hintergrund kam Jesus in diese Welt hinein. Wo es Könige und den König gibt. Wo es Regierungen und den König gibt, den Herr, der Herrscher. Wir haben das erste Lied und das zweite Lied gesungen. Jesus ist König, ja? Und er regiert. Er regiert trotz allem. Und auf diesem Hintergrund entstand und wuchs und entfaltete sich das Christentum, weil Jesus König ist. Ja, Jesus ist König. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Zacharia 9 sich auf Jesus bezogen hatte. Und ich habe hier noch drei Verse aufgeführt, Lukas 1, Vers 30. Als der Engel zu Maria kam, da sagte er ihr, fürchte dich nicht, das Kind und so weiter, er wird König sein über das Haus Jakob, ewiglich. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Jesus ist der König. Matthäus 2, Vers 2, ich habe das vorhin schon erwähnt, die Weisen kamen und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Nicht, wo ist der nächste große Mensch in Judäa? Der neugeborene König der Juden. Und als Jesus dem Nathanael begegnet ist in Johannes 1, da sagte Nathanael nachher, wow, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus ist der König. Und doch dieser König zieht auf einem Esel in Zion ein. Auf einem Esel. Und diese Symbolik, die ist gewaltig. Und darum sagte Zacharias, demütig und gleichzeitig König. Er ist arm im irdischen Sinne. Er ist nicht, wir haben das auch im Lied gesungen, im zweiten Lied, er hat keinen Thron, er hat kein Gold. Er ist arm im irdischen Sinne. Der Esel, auf dem er nach Jerusalem einzog, gehörte noch nicht einmal ihm. Der war geliehen. Er musste wieder zurückgebracht werden. Er kam nicht, um ein irdisches Reich aufzubauen. Er war nicht der, der ein Heer befehligte, der Soldaten hatte, über die er hätte befehlen können. Er hatte nie bewaffnete Nachfolger. Jesus ist so anders und trotzdem König. Demütig, sagt arm, demütig, synonym im Hebräischen, sagte Zacharia. Er ist gerecht, nicht korrupt, keine Intrigen, um an die Macht zu kommen. Auch keine Planung dieses Einzuges in Jerusalem, wo er seine Leute irgendwie beauftragt, organisiert mir 1000 Leute, die mich bewillkommen, damit die Menschen merken, dass ich komme. Nein, wir haben gelesen, die Leute wussten, dass Jesus in Jerusalem war. Sie wussten von dem Zeichen oder dem Wunder der Auferweckung von Lazarus wenige Tage vorher. Und sie wollten einfach ihn feiern. Ihm gehört die Ehre, deshalb das laute Hosianna. Hosianna, dem, der kommt im Namen des Herrn. Ihm gehört die Ehre. Lukas 19, Vers 38 sagt, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf: Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen: Würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Sie konnten das nicht einordnen. Dieses Lob, dieses Gepriesenwerden von Seiten des Volkes als König, als der gekommene König. Wir erinnern uns auch daran, dass Jesus bei der Geburt von den Engeln bei den Hirten angekündigt wurde. Und wir könnten dort noch einmal lesen, wie auf einmal in dieser Nacht eine große Schar Engel dort bei den Hirten waren und Gott gelobt haben. Und die Worte kennen wir alle: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Damals waren wir alle nicht dabei. Palmsonntag vor 2000 Jahren waren wir alle auch nicht dabei. Und trotzdem sind wir eingeladen, Gott zu loben und zu ehren. Und wir lesen in Offenbarung 5, Vers 11 und 12, dass wir einmal noch ein Riesenfest machen werden und gemeinsam mit Tausenden von Engeln und einer unzähligen Schar werden wir singen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Er ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Auch wir werden einmal noch so singen und feiern in der Menge, wie das damals geschah am Palmsonntag. Und wie wir schon in der Begrüßung gehört haben, kam alles anders. Der König wurde abgelehnt. Er wurde abgelehnt. Wenige Tage nach diesem gefeierten, triumphalen Einzug Jesu in die Stadt dreht der Wind und aufgestachelt durch die Pharisäer oder durch die religiösen Leiter wird Jesus verhaftet, unschuldig verurteilt, zu dem furchtbar schmerzvollen Tod der Kreuzigung. Nägel durch die Hände, Nägel durch die Füße. Matthäus 26, Vers 53 sagt, dass Jesus bei seiner Verhaftung hätte 12 Legionen Engel herbeirufen können, die ihm als König gehorcht hätten. Und er hat darauf verzichtet. Er ging diesen Weg. Matthäus 27 lesen wir, wie er verhöhnt wurde, indem aus Zweigen voller Dornen eine Art Krone geflochten wurde und ihm brutal auf den Kopf gesetzt wurde. Das ist unser König, schaut ihn an! Ablehnung pur. Und es hat damit zu tun, dass die Juden eine andere Form von Messias erwartet hatten. Sie wollten, Lukas 24, die Jünger nach Emmaus sagen, bevor sie Jesus erkennen, sagen sie, und wir haben geglaubt, er würde das Haus Jakob befreien. Ja, er würde wie ein König auftreten, als Regierer, als Regent. Und mit großer Macht, Jesus kam nicht so. Johannes 19, 14. Pilatus sagte den Juden, seht, das ist euer König, sagt Pilatus, ein römischer Beamte. Und sie aber schrien, weg, weg mit ihm, kreuzige ihn. Und Pilatus fragt zurück, soll ich euren König kreuzigen? Und die tragische Antwort ist, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Der abgelehnte König. Interessant, dass neben den erschreckten und eingeschüchterten Jüngern auch Pilatus spürte, das ist kein Mensch, das ist mehr als ein Mensch. Das muss jemand sein, der eben hinter dem Gott steht. Johannes 19, 1-5 könnten wir lesen, wie Pilatus Jesus bewunderte und wie er ihn nach dem Verhör in den Hof hineinführt und sagt, seht, welch ein Mensch. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen. Jesus, König. Und Pilatus ließ sich nicht beirren, am Kreuz die Tafel anzubringen, auf Lateinisch abgekürzt INRI. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und ihm wurde gesagt, das darfst du nicht dorthin schreiben, er ist nicht unser König. Du kannst höchstens sagen, dass er gesagt hat, er sei es. Ja, der abgelehnte König. Und was die Leute damals nicht wussten oder nicht so klar sahen, das ist das, was wir heute wissen, mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem begann der Countdown seiner Mission. Es geht jetzt schnell der Erfüllung entgegen, dass er der verheißene Messias ist, der Retter, der sterben wird anstelle des Menschen. Und wir haben auch gelesen, verschiedene Festbesucher waren bereits in Jerusalem in den Tagen vor Pessach, vor Ostern, und freuten sich, weil sie den Mann sehen wollten, der Lazarus auferweckt hatte. Zum Osterfest pilgerten tausende Menschen nach Jerusalem. Und möglicherweise waren ganz viele Leute aus Galiläa, dem Norden von Israel, nach Jerusalem gekommen, die Jesus schon einmal begegnet waren, die angefangen haben, ihm zu vertrauen, die voller Erwartung waren, was kann dieser Mensch für uns noch tun? Ist er wirklich der Messias? Und vielleicht gehofft haben, er ist der König. Wir haben gelesen, Johannes 12, viele von denen, die Palmäste auf den Boden gelegt haben oder Kleider, die waren überzeugt, das ist der Messias. Und ich denke, dass das die Leute waren, die vorher irgendwie schon bewusst etwas erlebt oder gehört haben von Jesus Christus. Auch der Bezug zur Auferweckung von Lazarus lässt darauf schließen. Das ist interessant. Die Herrscher, die zu den Regierenden zählten, die Chefs, die Verantwortlichen, lehnten ihn ab. Aber das Volk feierte ihn. Es herrschte eine ansteckende, eine riesige Freude. Die Menschen am Wegrand, die waren voller Enthusiasmus. Matthäus 21,10 sagt, die ganze Stadt war in Aufruhr. Ich habe mir versucht, das vorzustellen. Wenn ich jetzt ein begeisterter Fußballer wäre und es gäbe einen Weltfußballer und der käme nach Zürich und der würde am Bahnhof aufsteigen, Bahnhofplatz wäre gerammelt voll. Aber was würde die machen, wenn Trump käme? Würden da sich auch so viele Menschen einfinden? Versteht ihr, hier geht es um weltliche, wichtige Menschen. Und damals ging es um den Messias, um den König. Wie gesagt, die Pharisäer haben Jesus gesagt, hey, sag deinen Jüngern, dass sie sich mäßigen sollen. Das ist übertrieben. Ich würde gern mal dabei sein bei einem solchen Fest. Jesus, der kommt, der König. Ob er jetzt auf einem Esel reitet, ob er in den Wolken, in der großen Herrlichkeit kommt. Ich freue mich einfach. Ich freue mich auf Offenbarung 5, wenn das geschieht. Wenn wir dort vor dem Thron zusammen mit den 24 Ältesten, den Engeln einer unzähligen Schar, Gott feiern werden. Das wird toll. Und das steht uns noch bevor. Aber wie gesagt, den Feiernden war nicht klar, wie diese Festtage enden würden. Es war ihnen nicht klar, dass sich jetzt erfüllt Johannes 1, 29. Was sagte Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm an den Jordan kam? Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und jetzt wird das Lamm geopfert. Passa damals war die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, an das Verschontwerden vom Gerichtsengel, in dem die Häuser, die Familien ein Lamm opferten und mit dem Blut den Türrahmen bezeichneten. Sie wollten feiern und nach hinten schauen, in die Vergangenheit. Jetzt dürfen wir feiern. Und was wir feiern, hat mit der Zukunft zu tun. Ein für alle Mann hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen, damit nicht wir noch bezahlen müssen. Damit nicht wir alternative Methoden brauchen, um gerettet zu werden. Was er gemacht hat, das verhält, das verhebt auf Schweizerdeutsch. Ja, Jesus wurde zum Sieger durch seinen Tod. Durch seinen Tod am Kreuz erfüllt sich 1. Mose 3, 15. Dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird dich in die Ferse beißen, ja. Du wirst verletzt, aber das ist der Tod, den Kopf zertreten. Dem Feind ist alle Macht genommen. Johannes 12, Vers 31 lesen wir, nachdem diese Stimme dann erklungen ist, für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, wie er sterben würde. Aber was ist da auch passiert? Dass die Welt hat Gericht auf sich geladen. Und der Feind wurde aus dem Himmel gestoßen auf die Erde, mit dem Sieg des Sterbenden am Kreuz von Golgatha. Jesus war stärker als der Feind. Der Feind konnte ihn nicht davon abhalten, dieses Opferlamm zu werden. Jesus war stärker als die Sünde. Er lehnte jeden Vorschlag, jede Versuchung ab. Nein, ich will nicht sündigen. Und indem er sündlos gestorben ist, sagt, ich bin stärker als die Sünde. Und mit der Auferstehung zeigt Jesus, ich bin stärker als der Tod. Jesus ist das Leben. Und wer bei ihm ist, der darf leben. Diese Zusagen erfüllen uns mit Hoffnung. Ja, dieses Wissen erfüllt unser Herz mit Dankbarkeit. Wir haben ewiges Leben. Wir dürfen für immer mit unserem König sein. Ja, Jesus ist König in Ewigkeit. Er hat sein Reich schon in dieser Welt aufgerichtet. Es ist noch nicht vollendet. Und wir dürfen schon hineinkommen in das Königsreich des Herrn. Man könnte zeigen aus den Gleichnissen, dass der Begriff Himmelreich und Reich des Königs oder Königreichs Synonyme sind, auswechselbar. Dieses Reich hat heute schon hier begonnen auf unserer Erde. Und es wird einmal kommen, dass alle Menschen, auch Könige und Herrscher und Bundesräte oder wer auch immer, ihre Knie beugen müssen vor diesem König und bekennen müssen, das ist Christus der Herr. Der Tag wird kommen. Und das wird sehr, sehr besonders sein. Und das Friedensreich, das er dann aufrichten wird, das wird nicht nach demokratischen oder irgendwelchen anderen Prinzipien geführt werden. Das wird er mit seiner göttlichen Allmacht, mit seiner göttlichen Autorität, mit seiner göttlichen Herrlichkeit leiten. Und die Menschen werden erkennen, es ist das Beste, was uns passieren kann. Und dann geht die Geschichte aber dann noch weiter. Also, zum Schluss noch drei Fragen. Ist Jesus auch dein König? Ist er es? Bist du ein Bürger des Himmelreichs? Damit meine ich nicht, besuchst du die Gemeinde MNR jeden Sonntag, sondern ich meine, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Hast du ihm dein Herz aufgemacht und wie es das erste Lied sagte, hast du ihm den Thron in deinem Herzen freigemacht? Gehörst du ihm? Hast du erlebt, wie du aus Gott geboren ist, Johannes 1, weil du ihn aufgenommen hast? Du stehst dann nicht mehr nur als Zuschauer am Wegrand, wenn Jesus einzieht und wedelst mit den Palmen oder legst Kleider auf den Boden. Dann ist Jesus bei dir. Ist er bei dir? Wenn du nicht sicher bist, dann ermutige dich sehr, heute noch nach dem Gottesdienst, nach der Evakuierung, noch einmal reinzukommen und auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich brauche diese Gewissheit, bete mit mir oder was fehlt mir, hilf mir, dann gehörst du ganz dazu. Versteht ihr, in der Welt ist es nicht wichtig, ob ich heute rechts oder links wähle. Ich habe nicht direkt persönliche Auswirkungen. Aber im Geistlichen gesehen ist es wichtig, dass ich den König wähle, Jesus Christus. Das ist lebensentscheidend, das ist ewigkeitsentscheidend. Ist Jesus dein König? Ich hoffe es so sehr. Aber damit ist auch die Frage verbunden, darf Jesus regieren in deinem Leben? Oder schubst du ihn manchmal wieder vom Thron runter, setzt du dich darauf und entscheidest selber, managst dein Leben selber? Oder ist er wirklich König? Der Herr über dein Leben. Zacharia sagt interessanterweise sehr persönlich, siehe, dein König kommt zu dir. Ist Jesus dein König, der König sein darf? Nicht nur ist er dein König, aber darf er auch König sein? Ja, ist er dein König? Ich bin jetzt über 50 Jahre Christ. Und ich habe gelernt, ich darf Jesus in jeder Situation vertrauen. Sein Weg ist der beste. Seine Art zu führen, zu stärken, zu begleiten, zu leiten, manchmal auch zu sagen, hey Paul, pass auf, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und ich vertraue ihm, auch wenn meine Frau einen Unfall hat, auch wenn Nöte kommen, Prüfungen, ich vertraue ihm. Es ist der König, dem man vertrauen kann. Er ist der Helfer, der kommt. Er ist der, der eingezogen ist in aller Demut. Ja, und da bin ich, sagt Jesus. Ich vertraue ihm ganz. Und deshalb in deinem persönlichen Leben hat die Pflege der Beziehung zu Jesus Christus Priorität. Ich habe gestern Rasen gemäht und habe an die Predigt gedacht und habe mich gefragt, was hat jetzt das Rasenmähen mit Jesus, dem König, zu tun? Und ich musste ein bisschen nachdenken, was hat es miteinander zu tun? Und ich habe gewusst, ich mache das Richtige. Ich habe geprüft, mache ich es gerne? Mache ich es zur Freude anderer? Hat jemand etwas davon? Das ist eigentlich nichts anderes als liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn Jesus, der König, das so gesagt hat, dann müssen alle Lebensbereiche, in denen wir drin sind, überall, wo wir Entscheidungen treffen, überall, wo wir Menschen begegnen oder mit Menschen umgehen, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, in der Nachbarschaft, müssen wir uns bewusst sein, hey, ich lebe für den König. Was ich tue, ist für den König. Stehe zu deinem Glauben, bekenne diesen König. Es gibt nichts, wie soll ich sagen, es gibt keine überraschenderen Reaktionen von anderen Menschen als die, wenn sie hören, du bist Christ. Und es gibt viele, viele Hochachtung denen gegenüber, die authentisch gemäß dem Worte Gottes leben. Da kann vieles aufbrechen. Jesus ist König. Ehre Jesus, deinen König. Lebe für ihn. Freue dich an ihm. Wir haben hier noch einen Aufruf aus dem Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Immer dieses Juble laut, Volk Israel. Ja? Juble laut, Tochter Zion. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Das Beste, was wir machen können. Ich bete. Herr Jesus, du bist der König. Und wenn Menschen dich abgewiesen haben oder heute noch ablehnen, du bist der König, der gesiegt hat. Du bist der König, der den Sieg vollbracht hat. Deine Mission hast du abgeschlossen, ehrenvoll, zwar inmitten von furchtbaren Schmerzen, inmitten einer großen persönlichen Not. Du hast geschrien zu deinem Vater, du hast ja, dich in deiner ganzen Elendigkeit gespürt, in deiner Schwachheit. Aber du hast durchgehalten. Und an Ostern werden wir darüber nachdenken und uns einfach freuen, Herr Jesus. Du bist der siegende König. Und ich möchte dich bitten, dort, wo auch wir in unserem Leben einfach noch mit Problemen unterwegs sind oder dort, wo es Baustellen gibt, wo du möchtest, dass wir daran arbeiten. Wir wollen dies. Wir wollen, dass du auch hier König sein darfst. Und ich danke dir, dass du mein König bist. Sei es weiterhin und gebrauche unseren Leben, um dich zu ehren, um dich bekannt zu machen. Danke, du verdienst es. Amen. Amen.